ich bin so in der Hinsicht vielleicht auch ein kleiner Monk. Ich habe auch immer meine Hand mit Salz früher ausgewogen, damit ich immer weiß, irgendwie, wie viel Gramm Salz schmeiße ich wo rein, wenn ich einfach so mit der Hand hingehe. Und habe halt wirklich über einen Zeitraum von einem Vierteljahr immer so dreimal am Tag eine Hand Salz genommen und habe die auf ein Tellerchen auf der Waage geworfen, um zu wissen, wie viel Salz ich abwiege.
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Flying Schlemmer. Mein Name ist Christian Rückert und im Moment, 2026 ist ja so ein bisschen Bayern-Tour. Ich bin noch nicht so richtig aus Bayern rausgekommen in den Folgen und auch in dieser Folge nicht. Ich weiß gar nicht, ob man hier Bayern sagen darf, aber ich sag's jetzt einfach mal trotzdem, weil ich bin in Augsburg heute. In der Stadt war ich tatsächlich in den ganzen Folgen noch nie. Premiere heute. Nach Regensburg letztes Mal, wo ich das letzte Mal auch erst das zweite Mal war. Heute Augsburg erste Mal, also so ein bisschen back zu oder ins Städte, wo ich noch nie war. Und hier kocht jemand, der hat seit 2025 den Stern erreicht. Hat im Kurs noch einmal vorher drüber gesprochen, 8 Pfannen tatsächlich auch. Und das Restaurant heißt Nose and Belly. Und damit sage ich hallo und herzlich willkommen. Er kommt übrigens aus dem hohen Norden. Henrik Ketter.
Moin, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Freut mich, dass ich mitwirken darf bei deinem coolen Podcast.
Jetzt ist es ja bei dir so, du hast ja einen Stern erst tatsächlich jetzt seit 2025, also ganz frisch, noch von der letzten aktuellen Verleihung. Tatsächlich aber ist es nicht dein erster Podcast.
Nee, mein zweiter, um genau zu sein. Auch aber erst dieses Jahr, beziehungsweise so Mitte 25 aufgenommen da dabei, von dem her auch noch Greenhorn im Podcast bist.
Ist aber dann schon auch immer krass, finde ich, also von den Stories, die ich höre, auch von den anderen Köchen, sag jetzt mal, was sich dann tatsächlich alles tut nach so einer Gala.
Mhm. Also geht uns genauso, war eine unheimlich spannende Zeit von der Verleihung bis danach und ja, ist im Flug vergangen. Ich glaube, ich habe immer mal mittendrin so ein, zwei Tage gehabt, wo ich anfangen konnte, drüber nachzudenken, was da eigentlich alles passiert ist. Und man muss einfach ganz klar sagen, halt auch was das tägliche Business betrifft, ist es einfach doch nochmal ein gutes Stück mehr geworden und macht glücklich, stimmt zufrieden. Und ja, aber auch viele coole Begegnungen und spannende Momente schon gehabt seitdem.
Was ist alles passiert? Wen hast du alles getroffen? Weil du sagst, coole Begegnungen.
Ach, du hast Gästekreise, die vorher vielleicht noch irgendwo so ein Stück weit ein Haus gemieden haben, die einfach seitdem dann doch das ein oder andere regelmäßiger hierher kommen und dadurch natürlich auch vielleicht der ein oder andere Prominente, wo ich den Namen jetzt nicht in den Mund nehme. Und so, ja, hat sich der Tag einfach nochmal verändert. Das Gästeklientel hat sich nochmal einen Ticken verändert. Es ist noch bunter gestreut einfach halt dementsprechend da dabei. Und dann ist halt Gott sei Dank hier eh in der Gastronomie nicht jeder Tag gleich und du hast einfach immer wieder was Neues, was dich teilweise erheitert, manchmal ein bisschen stresst und das ist ja auch was, was wir lieben an unserem Job.
Das heißt, davor sind sie auf die andere Straßenseite gegangen, wenn sie hier vorbeigelaufen sind und jetzt bleiben sie und biegen ab.
Nicht ganz so schlimm, aber was wir deutlich merken ist, wir haben einen Riesenunterschied im internationalen Tourismus seitdem. Also was vorher halt wirklich Leute waren, die halt über Michelin oder halt andere Führer aussuchen. In dem Bereich haben wir deutlich zugelegt seit letztem Jahr, seit der Verleihung einfach nochmal. Und dadurch halt auch irgendwo ja einen großen Teil an internationalen Gästen geworden.
Nicht wundern, wir hören es immer sehr, sehr laut tatsächlich auf dem Kopfhörer und denken so, neben uns ist direkt die Küche. Wir werdet es später deutlich leiser mitkriegen. Wir sind nämlich hier mitten im laufenden Betrieb in der Vorbereitung, oder?
Korrekt. Kleiner Laden, deswegen ist es ein bisschen schwierig, irgendwie nochmal einen separaten Raum zu finden da dabei. Und wir sind jetzt mitten in der Vorbereitung, dass heute Abend alle Gäste glücklich nach Hause gehen.
Und du hast eine relativ kleine Küche. Tatsächlich nicht die kleinste, die ich gesehen habe. Schade. Aber schon auch sehr, sehr klein, oder?
Ja, also knappe 11 Quadratmeter.
Und funktioniert? Wie viel seid ihr in der Küche?
Wir sind 5 mittlerweile in der Küche. Wir haben angefangen zu zweit, einer im Service, einer in der Küche. Und dann hat sich es jetzt im Laufe der letzten Jahre immer gesteigert und weiter gesteigert. Mittlerweile sind wir 5. Mehr dürfen es jetzt aber auch nicht mehr werden. Ich glaube, dann treten wir uns tot gegenseitig entsprechend da dabei. Aber Stand jetzt funktioniert, solange niemand dabei ist, der so der weitgreifende, raumgreifende Mensch ist. Da muss man so ein bisschen halt drauf Acht geben da dabei. Und selbst unser Daniel, der in der Küche ist mit seinen 2 Metern, funktioniert ganz gut, dass man um ihn rumtanzen kann, halt einfach auch im Laufe des Tages.
Der braucht einen Platz nach oben.
Ja.
Habt ihr bestimmte Absprachen in der Küche, dass das funktioniert oder einfach läuft so?
menschliche Rücksichtnahme ist, glaube ich, immer erstmal der erste Punkt, und dass keiner irgendwie der Meinung ist, er hat immer Vorfahrt. Glaube ich, wie im ganz normalen in der StVO muss man einfach auch da so ein bisschen drauf achten, dass halt jeder zu seinem Recht kommt. Sonst weiß jeder natürlich, was seine Aufgaben über Tag sind, und dann kriegt man schon ganz gut organisiert. Wir haben eine Einteilung, warme Küche, kalte Küche, und dann funktioniert das ganz praktisch.
Gibt es tatsächlich auch Strafen, wenn man sich nicht dran hält?
Ja. Meine Laune wird schlechter über Tag, wenn ich dreimal umgerannt werde.
Ich habe tatsächlich das letzte Mal erst in dem Hörbuch gehört, dass es war tatsächlich nicht in der Gastro, aber in einem anderen Unternehmen, sage ich jetzt mal, dass sich da, wenn man sich nicht an die Werte oder an das Grundkonstrukt, sage ich jetzt mal, der Firma hält, dass die als Strafe dann gemeinnützige Arbeit tun müssen.
Das klingt, ist geil. Also. Man tut auf jeden Fall noch was Gutes für die Umwelt oder für die Mitmenschen, würde ich behaupten. Aber Wertekodex ist mir schon auch wichtig. Also mir ist es schon unheimlich wichtig, auch dass die Menschen halt irgendwo hierher kommen und noch so ein bisschen bitte, danke, ja, und ein gemeinschaftliches einfach halt auch kennen und können. Und in so einem kleinen Team, wo du jeden Tag auf 11 Quadratmeter zusammenstehst, musst du dich einfach auch menschlich irgendwo halbwegs verstehen, sonst wird es halt unmöglich. Es gibt Leute, mit denen kann ich mittlerweile auch 8 Stunden am Stück in der Küche stehen, ohne dass wir ein Wort reden, und abends gehen wir hier raus und hören nicht mehr auf, miteinander zu reden und plappern uns tot. Aber da ist wirklich dann vorher der Fokus einfach dementsprechend aufs Arbeiten da dabei, und wir kennen uns auch zu lange, dass wir halt uns einfach jeden Tag noch irgendwie was erzählen könnten. Sobald es dann aber ins Private switcht, funktioniert es immer noch sehr, sehr gut.
Das heißt, du hast ein beständiges Team? Oder?
Ja, sehr beständig. Meine längsten Mitarbeiter sind fast 5 Jahre im Team. Wir haben hier wirklich als Werkstudent angefangen, haben dann 2 Jahre mit dem Service gearbeitet. Ich habe jemanden, der unheimlich weinaffin ist, der dadurch hierher gekommen ist und jetzt eine Ausbildung in der Küche macht. Der ist jetzt in seinem 6. Jahr. Meine Serviceleitung ist in ihrem 4. Jahr hier im Haus, und so zieht sich das eigentlich alles ganz gut durch da dabei. Und das ist mir auch wichtig. Ich mag mich nicht jeden Tag an neue Menschen gewöhnen. Ja.
Jetzt hast du gerade gesagt, bitte danke.
Ja.
Im Team funktioniert es anscheinend.
Ja.
Wie siehst du es bei Gästen?
Im Großen und Ganzen positiv. Man kann sich Gäste ja auch so ein Stück weit erziehen, das soll jetzt nicht falsch rüberkommen, aber ich glaube, wenn eine Grundstimmung in dem Haus dementsprechend ist, dann funktioniert das eigentlich auch ganz gut. Wir versuchen es immer auf eine persönliche Ebene zu bringen, das klappt nicht bei 95% aller Menschen, aber wenn eine persönliche Verbundenheit da ist, sagt sich ein Bitte und Danke einfach auch leichter. Und auch wenn der Augsburger das nicht gerne hört, ich mag den Augsburger Gast eigentlich sehr gerne. Und in Augsburg sagt man immer, man ist das schwierigste Gästeklientel Deutschlands. Ich kann das nicht unterstreichen, ich habe in fast allen Fällen immer nur sehr angenehme Menschen hier kennenlernen dürfen.
Werbung.
Ich habe für euch wieder etwas getestet, und ich muss sagen, es hat mich von Anfang an begeistert. Was es war, von Delta bekam ich das Delta Kalbin Bayerisches Wiesenrind zur Verfügung gestellt, das mich sofort durch die hohe Qualität des Fleisches überzeugt hat. Diese wird garantiert durch die traditionelle Viehhaltung der Landwirte, die besondere Tierrasse und die spezielle Fleischverarbeitung. Als das Fleisch von Delta bei mir eingetroffen ist, musste ich es natürlich gleich einmal anschneiden, und die Marmorierung war wirklich toll, was sich später nach dem Anbraten auch in der Saftigkeit und dem Geschmack des Fleisches wiedergespiegelt hat. Und weil ich so begeistert war, gab es auch am nächsten Tag nochmal das herrliche Entrecote. Wenn ich als Kunde im Restaurant das Delta Kalbin Bayerisches Wiesenrind bekommen würde, ich würde glücklich mit einem Lächeln nach Hause gehen. Und wenn auch du deine Kunden begeistern möchtest, dann geh mal auf www.delta-hamburg.de oder schreib doch gleich eine Mail an info@delta-hamburg.de und probier's mit diesem besonderen Stückchen Fleisch.
Werbung Ende.
Der Augsburger mag nicht, wenn man positiv über ihn redet.
Nee, die sind wirklich hier. In Augsburg ist, sagt man dazu, wenn alles, was in Augsburg überlebt, hat in Deutschland halt dann wirklich die Zukunft zu bestehen. Und es ist wirklich anscheinend so, dass verschiedene Großfirmen hier ihre Testrestaurants und Testläden eröffnen in dieser Stadt. Weil wenn es hier funktioniert, dann klappt es überall in Deutschland.
Ja, spannend. Warum sind die Augsburger so? Also du kommst ja selber nicht von hier.
Habe ich auch bis jetzt nie verstanden. Vielleicht ist es ein bisschen der Neid auf die große Stadt, die ein bisschen weiter, nicht allzu weit weg liegt. Aber so eine richtige Erklärung habe ich nicht gefunden bis jetzt da dazu. Und ich glaube, der Augsburger darf ein bisschen mehr Selbstbewusstsein mitbringen.
Jetzt hast du gerade erzählt gehabt, Gäste erziehen. Mir haben jetzt gerade tatsächlich im Vorfeld gesprochen, dir ist was aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe im Rahmen vom Podcast. Wenn nicht, mache ich es ja. Ich bin ja eigentlich gelernter Erzieher. Spätestens jetzt ist es raus. Und tatsächlich auch selbstständig mit Fort- und Weiterbildung in dem Bereich. Und du hast gesagt, sehr witzig, weil dir diese Kombi Gastro-Sozialwesen ja immer wieder begegnet.
am persönlichen Leib, selbst während es meine Abitur ist, habe ich eine Ausbildung als Erzieher gemacht parallel und bin danach in die Küche gewechselt, weil ich festgestellt habe, für mich Sozialwesen auf kurz oder lang zu anstrengend für meinen Kopf, und ich nehme das persönlich. Deswegen war dann einfach der Punkt, dass ich gesagt habe, ich brauche irgendwas, wo ich sofort so einen Erfolg sehe, und Küche ist halt einfach was, wo man immer direkt merkt und sieht, was passiert. Aber mir ist diese Kombination so oft aufgefallen in all meinen Wanderjahren, dass jemand von der Küche ins Sozialwesen gewechselt ist oder vom Sozialwesen in die Küche. Und das wirklich, da scheint so eine Verbindung irgendwo zu sein, die so, die irgendwie so, ja, gut miteinander funktioniert oder halt irgendwie, ich kann es nicht genau beschreiben, aber es trifft einfach immer wieder zu, und ich sehe es so oft.
Man heißt ja, sagt ja immer, man soll nicht alle in einen Topf schmeißen. im Rest, also in der Küche geht das teilweise, aber kommt wahrscheinlich auch nicht immer was Gutes raus.
Ich denke weniger.
Ja, aber krass, du kommst ursprünglich aus dem Hohen Norden.
Zwischen Hohen Norden und hier, nee, Frankfurt am Main gebürtig
aufgewachsen. Okay, das ist mit Deutschland.
aber ich habe meine Wanderjahre habe ich im Norden verbracht, von der Ausbildung angefangen, dann immer an der Küste längst. Ich war in Heiligendamm gelernt, bin bei Dirk Luther gewesen, im Meierhof mehrere Jahre, bin zur See gefahren, über 3 Jahre quer über die ganze Welt, und ja, habe eine hohe Affinität für Wasser und Meer.
Wie ist es auf dem Schiff? Ist das was anderes wie hier? Oder generell wie in einem normalen Restaurant?
Ja, nicht vergleichbar. Also überhaupt nicht vergleichbar. Ich glaube, es gibt nur 2 Möglichkeiten. Entweder man ist fürs Seefahren geboren oder man geht halt nach einer Reise am liebsten wieder nach Hause. Es ist halt jeden Tag wie Zirkusmanege. Man muss verstehen, dass man halt wirklich morgens aufwacht, eine Show produziert, am Abend die Show vorbei ist und am nächsten Tag kommt die nächste Folge, das nächste Programm halt dementsprechend. Und dann am Ende der Reise fängt es wieder an von vorne. Aber das ist wirklich eine einstudierte Plattform, und wenn man das Gefühl hat, man geht da rein wie in einem à la carte Restaurant, hat seinen Posten, und das mache ich heute, das mache ich morgen, und ist so in dieser Organisationswelt mit drin, das funktioniert einfach nicht, weil du halt wirklich jeden Tag nur für den Tag produzierst und am nächsten Tag alles wieder weg ist. Ich war so ein schönes Beispiel da dabei, wo man vielleicht am Anfang nicht drüber nachdenkt. Also für mich war es in dem Moment zwar logisch, als ich es gehört habe, aber nie drüber nachgedacht. An einem Kreuzfahrtschiff wird alles frisch gebacken. Weil halt einfach der Storing-Bereich viel zu gering ist da dafür, um diese ganzen Teigwaren und alles halt dann dementsprechend noch mitzubringen halt. Und denkt man im ersten Moment gar nicht drüber nach, aber das ist ein Riesenpart. Bäcker arbeiten zum Beispiel am Tag, wo jeden Tag einmal komplett frisch wie in der Bäckerei für dieses Schiff gebacken wird, und am nächsten Tag fängt es wieder von vorne an da dabei. Und so ist so, das halt einfach eine, glaube ich, eine grundsätzlich andere Herangehensweise halt da dabei. Hilft einem nachher, wenn man an Land ist, weil man dann sehr strukturiertes Arbeiten kennenlernt. Aber in Summe ist es erstmal eine ganz andere Herangehensweise in einem à la carte Restaurant, wie man es halt an Land kennt da dabei. Und natürlich die Belastung, also 7 Tage die Woche und dann halt schon 13, 14 Stunden ist eine relativ Normalität an Schiff, an Bord.
Es kriegt man ja gar nicht so immer so mit als Passagier. Also ich war, glaube ich, selber erst, was heißt ich glaube, ich weiß es, einmal auf Kreuzfahrt tatsächlich. Man merkt ja davon eigentlich immer ja auch gar nichts, was da alles im Hintergrund passiert und wie viel da also drin steckt und auch wie groß das Team am Ende des Tages ist, oder?
Ja, absolut. Also es läuft viel hinter verschlossener Tür halt dementsprechend da dabei. Ich meine, es fängt ja an in dem Moment, wenn man am Schiff anfängt zu arbeiten, jeder bekommt eine Extra-Duty. Also es ist ja nicht damit getan, dass du halt irgendwie halt deine Kocharbeiten verrichtest, sondern du bist halt auch gleichzeitig für die Sicherheit und für den Abtransport von Kranken, also dieses Dinge halt so Medical Team oder in einem Treppenhaus stehen und sagen, im Notfall, sie müssen da lang gehen, sie müssen da lang gehen. Das sind alles Zusatzaufgaben, die man bekommt, wo auch dann dementsprechend Übungen in regelmäßigen Abständen stattfinden, an denen man teilnehmen muss, was Pflichtprogramm ist. Wenn man die Duties verletzt, ist man relativ schnell dann auch wieder an Land. Und ja, das ist am ersten Moment, ist es einfach wirklich viel, was auf einen einprasselt, auf was man sich einstellen muss. Wenig Privatleben, wenn man normal als Koch anfängt, teilt man sich eine Kabine zu zweit, Bad in aller Regel zu viert, was natürlich auch für den einen oder anderen nervigen Moment mal sorgen kann, gerade wenn man dieselben Anfangszeiten hat. Und so ist es auch schon eine spannende Sache, aber ich finde, wenn man dann merkt und einmal sich damit arrangiert hat und akklimatisiert hat, wie viel man sieht von der Welt und das halt für einen schmalen Taler im Endeffekt und was ich alles gesehen habe in den 3 Jahren, ist für mich unersetzlich einfach halt dementsprechend. Ich war in der Antarktis, ich war in der Arktis, ich bin in Amazonas fast komplett hoch, ich bin auf Tahiti ausgestiegen, habe Urlaub gemacht 3 Wochen, ich war auf dem Machu Picchu, weil ich in Peru aussteigen durfte, und so habe ich unheimlich viel einfach von der Welt gesehen, und das sind Gedanken und Erinnerungen, die ich sehr, sehr misse, sehr, sehr schätze und mich freue, dass ich es gemacht habe.
Was war so dein Highlight in den 3 Jahren?
Ich hatte die Situation, das werde ich nie vergessen, ich habe ein paar Jahre später nachts irgendwann zu Hause gesessen und habe einen Fernseher angemacht und bin irgendwie bei einem National Geographic oder irgendwas hängen geblieben da dabei. Und es war eine Szene, in der Forscher berichtet haben, sie fahren jetzt seit 18 Jahren in die Arktis, um eine Gruppe von Orca-Walen beim Jagen aufnehmen zu können und erforschen zu können da dabei. Und ich hab, selbst war ich in der Antarktis, oder in der Arktis, Entschuldigung, und habe genau das gesehen. Wir haben eine Gruppe von 20, 21 Orca-Walen gesehen, die auf Robbenjagd waren. Und damals war schon so ein bisschen, aber das hat mich nicht ganz so überzeugt, wie halt nachher das halt dann im Fernsehen zu sehen, wie lange man gebraucht hat, um da irgendwie sich aufmachen machen zu können, hatte ich einen Forscher neben mir stehen, der wirklich Tränen geweint hat und meinte, ich bin seit 18 Jahren Forscher in der Region, ich habe es noch nie gesehen. In dem Moment nimmt man das kaum wahr, aber war imposant und mega beeindruckend. Und ich habe ganz, ganz viele Bilder mit meiner kleinen Digitalkamera gemacht in dem Moment. Und ja, also wirklich beeindruckend, kaum Worte zu fassen.
Erlebt man aber sicherlich auch den ein oder anderen Seegang, den man lieber nicht erleben wird.
Ah, das mag ich.
Bist du da so der krasse Hardcore-Typ? So?
Ja, Rough Sea waren schon immer die schönsten Momente da dabei. Also vor allem, ich bin auf einem kleinen Schiff gefahren. Wir waren 180 Gäste, 120 Besatzung. Wenn wir irgendwie in einem größeren Hafen waren, sah das aus, als ob wir das Schleppboot ist. Denn ist halt wirklich so ein kleines Expeditionsschiff und Eisbrecher gewesen, der halt wirklich halt Routen fahren kann, wo sonst kein normales Schiff halt reinkommt, was Passagiere an Bord hat.
Aber irgendwann hat sich dann doch wieder an Land gezogen.
Familie, die Verbundenheit zum Land. Ich war dann an dem Punkt, dass ich mich dazu entscheiden musste, ob ich jetzt die nächsten Jahre wirklich sage, okay, ich fahre zu auf See. Ich hätte halt dann auch irgendwann halt mir außerhalb Deutschlands eine Wohnung suchen müssen. Ich sag mal Steuer. Und so war für mich halt einfach die Verbundenheit zu meiner Familie einfach zu groß, um sagen zu können, ich kann diesen Cut komplett machen und baue mir dann irgendwo in Brasilien oder auf den Philippinen ein Haus und genieße das Leben. Das ist dann einfach doch noch irgendwie die Verbundenheit zu groß gewesen.
So ein Sternerestaurant in Brasilien für dich? Wäre es eine Möglichkeit?
Ich sag niemals nie.
Weil du reist ja schon gern.
Ja, Reisen bzw. halt Welt entdecken ist schon für mich immer noch der Punkt, den ich unheimlich lieb. Asienaffin.
Auch so kulinarisch? Wenn du unterwegs bist?
Ich esse eigentlich alles. Also es gibt wenig, was ich nicht esse. Ich würde keine Robbe kein zweites Mal probieren.
Hast du schon probiert?
Habe ich probiert, ja.
Okay. Wie ist sie?
Ich fand so eine Mischung aus leicht angegammelten Rind und sehr tranig fettigen Fisch. Und die Sehnenstruktur ist so ein bisschen eklig. Und wenn du das halt wirklich dann weich geschmort hast, weil das anderes kannst du mit Robbe nicht machen, dann sind die Sehnen so wunderschön chewy, dass wenn du abbeißt, dass sie wieder so mit rauskommen. Und das war so ein Moment, den ich nicht unbedingt gefeiert habe.
Jetzt bist du aber so gewesen, weil wir vorhin geredet haben, wie du überhaupt nach Augsburg gekommen bist, weil du kommst ja nicht von hier. Mhm. Du warst so ein bisschen sehr lange auf Suche, sag jetzt mal deutschlandweit, wegen Selbstständigkeit Restaurant.
Ja, genau. Anderthalb Jahre. Immer wieder mittendrin angefangen, Konzepte zu schreiben, dahin zu fahren. Und ich habe irgendwann festgestellt gehabt, du kommst nicht vorwärts. Aber ich wollte nicht mehr im Anstellungsverhältnis arbeiten. Ich wusste einfach, dass ich jetzt einfach an dem Part bin, mich selbstständig zu machen und mein eigener Chef werden zu möchten. Und dann habe ich irgendwann jemanden gefunden, der einen Unternehmensnachfolger sucht. Und der hat mir drei Läden in Deutschland gezeigt. Und so ist es zu meiner ersten Selbstständigkeit angekommen, dass ich da einen Laden gefunden habe, wo ich gesagt habe, okay, das würde ich machen. Und jetzt bin ich seit 11 Jahren selbstständig.
Hattest du das Ziel für dich tatsächlich? Oder ich frage mich ja immer, es gibt ja verschiedene Wege, wenn man Koch ist. Koch ist ja nicht gleich Koch. Der eine geht in eine gut bürgerliche Küche, der andere geht in ein Fine Dining. Gibt ja unterschiedlichste Wege. War das für dich schon immer klar zu sagen, du gehst Richtung Fine Dining? Oder kam, sag jetzt mal, der Gedanke, die Entwicklung erst mit der Zeit?
Ich habe Hardcore Fine Dining angefangen, ja. Also ich habe in Heiligendamm war ich der erste Ausbildungsjahrgang und bin dann wirklich nur im 2- und 3-Sterne-Bereich danach unterwegs gewesen. Und ich brauchte irgendwann eine Auszeit. Ich habe einfach gemerkt gehabt, dass mein Stresslevel an dem Punkt ist, wo ich halt sage, ich will das nicht mehr und ich will auch nicht mehr für 1.500 Euro irgendwo stehen und arbeiten und am Monatsende halt nicht in der Situation sein können, mir noch irgendwie was Schönes gönnen zu können. Ich brauchte aber eine Veränderung. Und ich war auch mir immer bewusst, Fine Dining alleine ist nicht die Welt. Oder nicht alles, was halt einfach kulinarisch halt irgendwie halt zu entdecken gibt. Und ich wollte immer eine große Bandbreite an Küche auch abdecken können. Ich wollte ein Verständnis für Veranstaltungen haben und Bankettbereich irgendwo auch verstehen können, weil ich halt einfach sage, es gibt diese Veranstaltungen. Ich nicht wusste auch, wo meine Selbstständigkeit direkt hingeht. Und es war auch, glaube ich, ganz praktisch, weil meine erste Selbstständigkeit war ein Aussiedlerhof, großer Veranstaltungsbereich mit dabei, großer Biergarten, Restaurant mit 50 Sitzplätzen, wo ich Fine Dining gemacht habe und gleichzeitig parallel einen gut bürgerlichen Part mit integriert hatte, sodass ich einfach so ein bisschen Tausendsasser-Feeling schon ganz gut fand. Wo es mich beschnitten hat, war, dass ich mit Sicherheit Jahre länger gebraucht habe, um Richtung Stern zu kommen, als viele andere, die halt dann den Weg halt direkt gegangen sind. Also hintenrum habe ich mit Sicherheit eine größere Schleife drehen müssen oder mehr Strafrunden drehen müssen als der ein oder andere halt einfach dann dabei. Da ist dann, glaube ich, schon der Weg vom Sous-Chef bei ... in die Sterne-Gastronomie als Chef dann halt der kürzere und einfachere Weg halt.
Bereust du es im Nachgang?
Nö. Nee, eigentlich gar nicht. Ich habe zu viel gesehen und zu viel erlebt in der Zeit und zu viele schöne Momente gehabt und ich habe viel gelernt, einfach halt auch in dem Moment, wie ich nachher halt meinen Stern kochen möchte und habe auch viel gelernt, dass ich für Gäste kochen will und nicht für mich kochen möchte und so gerade mit Anfang 30 oder mit Ende 20 wusste ich das noch nicht. Da war es für mich immer mehr die Situation, machen, tun, mehr, gib ihm halt dann dementsprechend und so habe ich ein besseres Gefühl und Verständnis, glaube ich, für die Materie einfach gefunden und kann wirtschaftliche Dinge und so auch besser einschätzen.
Wir sind ja hier im Nose in Belly, gibt es ja auch schon seit mehreren Jahren. Mhm. Da war aber von Anfang an Ziel zu sagen, man geht Richtung Stern?
Ich habe in 2019 angefangen, darüber nachzudenken, dass ich gemerkt habe, ich komme an meinem ersten Laden nicht an den Punkt, dass ich Fine Dine in der Form machen kann, wie ich möchte. Ich konnte mich nie davon lösen. Es war immer halt auch so in allen Stellen als Küchenchef, dass es dann doch irgendwo Richtung irgendwelchen Auszeichnungen ging, ob gewollt oder nicht, auch vom Betreiber, aber irgendwie habe ich es dann doch nie geschafft, ganz dran vorbeizugehen. Und habe dann in 19 festgestellt, hier wird es nichts. Ich möchte mich gerne nochmal halt irgendwo in diese Richtung mehr austoben dürfen und ich möchte gerne einen zweiten kleinen Laden dazu machen, halt dementsprechend. Dann habe ich erst in Ulm gesucht, dort nichts gefunden, was sich für mich dargestellt hat und habe dann den Radius ein bisschen erweitert, habe in Augsburg angefangen zu suchen und so bin ich hier auf den kleinen Laden damals gestoßen. Und am Anfang war der Plan, in meinem anderen Laden, Neue vom See hieß der oder heißt der auch immer noch, Hochzeiten, Veranstaltungen zu machen und hier drüben mich aufs Fine Dining zu konzentrieren. Und dann kam 2 Wochen später Corona.
Es ist ja aber verrückt, wie viele, und ich, also ihr könnt es ja nachhören, in diesen unzähligen über 65 Folgen, wie viele Corona am Ende des Tages irgendwie was nochmal verzögert hat, eine Chance geboten hat und wie viel sich da einfach gedreht hat, also von wie vielen Menschen sich da eigentlich Entscheidungen abgenommen worden sind oder das Leben gedreht hat.
Also, ja, ich habe es auch an so vielen Ecken und Kanten gehört da dabei halt und bei so vielen anderen auch miterlebt. Das hat alles über den Haufen geworfen damals natürlich, ganz klar, gar keine Frage. Ich meine, wir hatten hier gerade 2 Wochen auf und dann wieder zu, du hast keine Stammgäste, kein Nichts, dann hast du erst wieder drüben angefangen aufzubauen und hast gesagt gehabt, hier, du weißt wenigstens halt, dass irgendwie halt auch wieder das eingeht, wenn halt dann der Lockdown vorbei ist. Und so war das einfach eine unheimlich spannende Zeit, in der man sich viel hinterfragt hat, viel über den Haufen geworfen hat, nochmal alles umgedreht hat und ja.
Woher kommt's, Nose in Belly?
Ist eine Eigennamenkreation, auf die ich in der Sufflaune gekommen bin. beziehungsweise, ich wusste immer, dass ich es mit jemandem zusammen machen wollte und für mich war immer halt der Fokus halt natürlich Wein und Essen und Nase, Bauch sind natürlich beides Dinge, die halt irgendwo dazugehören. In der Zeit kamen so Namen auf wie Fuchs und Hase und dann hast du halt natürlich irgendwie mit Worten angefangen zu spielen halt dementsprechend und irgendwann bin ich bei Nose and Belly hängen geblieben und dann kam dieser Satz so Follow your nose, listen to your belly, den ich sehr cool finde, abgekürzt halt Nose and Belly Nobel, was jetzt halt ja auch irgendwo sehr gut in das Thema halt mit reinpasst und deswegen fand ich einfach, dass man unheimlich spielen kann damit und ja.
Nobel ist quasi der à la carte Bereich.
Nobel Leger ist der à la carte Bereich unter der Woche und natürlich auch so unser Abkürzel im Logo halt dementsprechend mit da dabei und ja, Nobel ist ja halt an sich auch eigentlich was Cooles, wenn man die eigentlich Bedeutung nimmt.
Was ist für dich Nobel?
Nobel ist ja, wenn du so möchtest, halt dementsprechend halt ja nicht dekadent und schick in dem Moment, sondern halt ja wirklich, Nobel ist ja einfach schon ein Gefühl halt irgendwo halt da dabei, Wohligkeit, ja, ein bisschen fallen lassen können, der Umgang natürlich halt auch irgendwo halt mit den Produkten, all diese Dinge, die da mit reinkommen in dem Moment.
Kommen wir mal an der Stelle zur Chefsfrage, weil ich sie jetzt einfach gut hingebaut habe, die Überleitung. Die kommt ja wie immer von deinem vorherigen Gast. Ich habe gesehen, du hast schon gespickt auf Instagram, wer es sein könnte.
Ich habe eine Vermutung zumindest.
Genau. Vor 2 Wochen, die letzte Folge, war ja mit Anton Schmaus. Betreibt jetzt sogar 2 Ein-Sterne-Läden, beziehungsweise sind im selben Restaurant oder im selben Bereich, Flur, Ebene. Und ist ja gleichzeitig Koch der deutschen Fußballnationalmannschaft und dementsprechend sich gerade tierisch auf die WM vorzubereiten. Hast du schon mal von ihm gehört und kennst du ihn?
Es war mein Tipp. Ich war auch schon mal bei ihm essen, beziehungsweise in seinem kleinen Zweitrestaurant mit im Haus mit drin, vor dem du sprachst, im Asker. Und ja, ich würde behaupten, das ist der Anton Schmaus.
Genau. Obwohl du erzählt hast, du bist ja gar nicht so vernetzt unter den Sternküchen.
Nee, aber also ich meine, es fängt ja schon immer dabei an, wir haben alle dieselben Öffnungszeiten und wenn wir dann mal irgendwie aus unseren Läden rauskommen, ist natürlich auch jeder froh, wenn er irgendwie so ein bisschen Family- und Abschaltmomente halt da dabei hat. Und so ist es, glaube ich, immer. Man kennt sich, man grüßt sich, beim Anton jetzt zum Beispiel nicht, Regensburg, Augsburg ist jetzt halt dann doch auch gar nicht irgendwie fußläufig zu erreichen. Aber ja, bis jetzt zumindest nichts Negatives gehört.
Ja, dann wollen wir mal direkt reinhören, was mir der Anton für dich für eine Frage mitgegeben hat.
Lieber Henrik, eine Frage an dich. Auf was verlässt du dich eher? Auf deine Nase? Also auf dein Geruchsorgan? Oder auf dein Bauchgefühl?
Gute Frage. Respekt. witzig ist, dass das letzte Mal, als ich genauso blöd da stand und erstmal überlegen musste, was ich sage, war bei der Michel Love-Verleihung. Als ich mich umdrehte, wir waren gerade am Jacke zuknöpfen, auf einmal rief der gute Moderator meinen Namen auf und war der Meinung, irgendwie mir eine Frage stellen zu müssen. Ich war komplett überfordert mit der Gesamtsituation. Ich glaube, es ist im eigentlichen Leben verlasse ich mich, in der allgemeinen Entscheidung verlasse ich mich eigentlich fast zu viel noch auf meinen Bauch. Ich bin ein absoluter Bauchmensch und gehe immer sehr, sehr stark nach meinen Gefühlen da dabei. Und wenn ich Gerichte festlege, auch. Aber im eigentlichen Tagesablauf, wenn ich am Arbeiten bin, ist für mich die Nase unabdingbar und mein Frühwarnsystem nenne ich es immer ganz gerne. Ich habe in meinen Wanderjahren bei Joachim Wissler gearbeitet und der hat damals aus 6 Meter Entfernung während dem Zeitunglesen hochgeschaut und schaut immer hoch und meint, in deinem Topf brennt was an. Und ich dachte so, was ein Schwachsinn, red nicht so ein Blödsinn, da brennt nichts an. Und ich bin 2 Minuten später zu diesem Topf gegangen und dachte mir so, das ist nicht dein Ernst, das kannst du nicht gerochen haben. Und ich wollte das immer können und deswegen habe ich immer versucht, die Nase einfach auch ein gutes Stück weit zu trainieren. Und deswegen sage ich, während dem Kochen immer auf die Nase verlassen, aber im eigentlichen Leben, nimm den Bauch.
Wie merkst du es? Oder wie schlägt die Nase an?
Ja, du merkst ja, wenn einfach Fremdstoffe in der Luft liegen, die du halt nicht irgendwo als gewohnten Geruch wahrnimmst. Und man merkt schon mittlerweile halt, was Röstung und so halt betrifft, dass das jetzt gerade halt da irgendwie nicht hingehört. Und wird sensibler einfach durchs Kochen in all den Jahren in der Nase.
Hast du es wirklich trainiert?
Ja, schon.
Wie? Ich stelle mir das jetzt so vor wie, weiß ich nicht, bei der Rettungshundestaffel. Man hält da so einen Stoff hin und dann schlägst du an.
Nee, aber wenn man, Induktionsherd zum Beispiel, hat einem das unheimlich ermöglicht, dass man seine Nase viel besser trainiert. Früher hast du gehört, wenn hinter dir was übergekocht hat, ist man auf die Platze gespritzt und hat halt dann psch, psch, psch gemacht. Auch bei der Induktion musstest du dich viel mehr darauf verlassen, dass halt irgendwie du riechst, wenn hinter dir was passiert. Und deswegen verlässt du dich mehr drauf. Und ich bin so in der Hinsicht vielleicht auch ein kleiner Monk. Ich habe auch immer meine Hand mit Salz früher ausgewogen, damit ich immer weiß, irgendwie wie viel Gramm Salz schmeiße ich wo rein, wenn ich einfach so mit der Hand hingehe. Und habe halt wirklich über einen Zeitraum von einem Vierteljahr immer so 3-mal am Tag eine Hand Salz genommen und habe die auf ein Tellerchen auf der Waage geworfen, um zu wissen, wie viel Salz ich abwiege. Und so ist halt auch noch wirklich halt beim Riechen, dass ich immer versuche, bei allen Soßenansätzen, allem drum und dran, erst mit der Nase anfangen zu arbeiten, was rieche ich, was nehme ich wahr und dann wirklich erst so in diesen Geschmacksbereich gehen, halt dann dementsprechend auch.
Wo sind noch monkische Ansätze? Oh. Jetzt hast du dein Fass aufgemacht.
Ja, schon pedantisch. Schon sehr pedantisch und akribisch, halt auch an vielen Punkten. Halt einfach. Und gerade so, ich renoviere gerade im Privaten ein Haus und für mich ist es unmöglich in der Vorstellung, dass irgendwie ein Lichtschalter nicht gleich aussieht, halt dann im ganzen Haus halt durch. Oder jedes Bad sollte dasselbe farbliche Konzept durchziehen. Und in der Küche ist es für mich halt schon nicht. Jemand, der morgens aufsteht und der halt gerne seinen Ablauf hat, halt dementsprechend da dabei und gewisse Dinge müssen einfach so umgesetzt sein, wie ich es halt einfach brauche.
Du hast gesagt gehabt, dein Leben besteht tatsächlich hauptsächlich aus Küche. Bist schon länger Workaholic?
Ja, also stolzer Workaholic auch. Ich glaube, ich bin in dem glücklichen Vorteil, dass ich sagen kann, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und für mich war die Situation, ich durfte irgendwann keinen Fußball mehr spielen, alle anderen Sportarten haben mich nicht interessiert gehabt, das war für mich alles irgendwie langweilig. Und dann bin ich in die Küche gerutscht und für mich war das auf der einen Seite privates Vergnügen, auf der anderen Seite war das körperliche Auslastung und dann bekommst du noch einen Wettkampfgedanken mit da rein. Wie cool ist das eigentlich? Und da habe ich mich so wohl drin gefühlt in dieser Welt, dass ich bis zum heutigen Tag halt auch nicht irgendwie sagen kann, ich möchte was anderes machen. Und ich bin auch blöderweise in so eine Familie reingeboren worden, wo alle so ein bisschen eine Klatsche haben. Meine ältere Schwester ist Ärztin, die fliegt aus dem Urlaub zurück, wenn irgendwie bei ihr im Krankenhaus jemand krank geworden ist, um die Schichten zu übernehmen. Meine Eltern kommen aus dem Urlaub zurück, weil ihnen langweilig wird und sagen, lass uns lieber wieder irgendwas machen. Die haben damals auch ihre beiden Jobs aufgegeben, um sich meine Selbstständigkeit mit zu unterstützen. Und so ist es, ja, mir macht Arbeiten noch Spaß. Und wenn ich morgens aufstehen kann und gehe in die Küche, dann vergesse ich Groll, Ärger, Sorgen und kann mich da einfach austoben und abends glücklich nach Hause gehen.
Ja, aber ist ja schon auch, also bist du da schon mal an deine Grenzen gekommen?
Ja, ganz klar. Absolut, jeder kommt an seine Grenzen irgendwann auch mal. Also es gab Zeiten in meinen Wanderjahren, da warst du, bei mir hat sich das immer früher geäußert, wenn ich mich angefangen habe zu schneiden. Für mich war immer der größte Indikator dafür, dass es mir nicht gut geht und dass ich drüber bin, wenn ich mich jeden zweiten, dritten Tag und wenn es nur klein ist, irgendwie anfange zu ritten und zu schneiden. Ganz, ganz wichtig. Auch, dass man da so ein bisschen drauf Acht gibt. Aber man muss halt für sich den Weg halt finden. Und mir reichen 3-4 Tage zum Abschalten und dann bin ich auch wieder energiegeladen und kann dann auch wieder weitermachen.
Jetzt ist es ja so, normalerweise, wir haben es heute ein bisschen umgedreht, normalerweise machen wir ja immer erst die Aufnahme und dann alles andere, was ihr schon, bevor die Folge jetzt raus ist, schon auf Instagram entdeckt habt. Heute haben wir es anders gemacht. Wir haben heute erst Instagram gemacht und machen jetzt im Nachgang die Podcast-Aufnahme. Und ich habe dir ja als Überraschungszutat, jetzt können wir ja drüber reden, normalerweise geht das nicht, weil es bis dorthin ja nicht bekannt ist. Vielleicht sollte ich es in Zukunft öfters umdrehen. ich habe dir eine Mango mitgebracht. Jetzt ist es ja so, ist mir gestern tatsächlich auch passiert. Ja, gestern kam die Challenge tatsächlich von den Instagram-Followern, da habe es nicht ich rausgesucht, war die Schwarzwurzel. Stand aber blöderweise auf der Karte. Jetzt habe ich vorher die Karte bei dir aufgemacht. Mango steht ja bei dir auch drauf. Also im Moment ja so ein Händchen. ich mache es euch im Moment alle leicht. Ich muss gleichzeitig die Karte in Zukunft vorlesen. Mango, für dich so ein Obst, sag jetzt mal, muss?
Nee, was heißt muss? Aber ich finde das natürlich schon ein bisschen einschränken halt da dabei. Und ich bin auch nicht kein super Regionaler oder so dementsprechend, sondern wenn halt Mango im Winter halt irgendwo was ist, so ein geiles Produkt, ich mag den Geschmack von Mango und es gibt keine anderen Früchte und irgendwann kannst du keine Zitrusfrüchte, keine Äpfel, keine Birnen oder so mehr sehen. Und da halt auch so ein bisschen Gastronomie, ADHS, ich brauche so die alle 4-5 Wochen halt irgendwo wieder Veränderungen in meinen Karten drin, damit ich halt ja nicht stehen bleiben und deswegen ist für mich gerade in den Wintermonaten ist Mango ein Produkt, was ich unheimlich schätze, wo ich auch sage, da arbeite ich gerne mit.
Wie kann man es überall einsetzen? Für alle Hobbyköche da draußen?
Angefangen natürlich halt im Dessertbereich da dabei. Wir haben jetzt zum Beispiel als kleines Vordessert so eine Interpretation von Sticky Mango Rice. Halt dementsprechend, wir haben viel Mango-Leftover gehabt, haben das zu einem Ragout verkocht, zu einem Granité verkocht, haben das mit einem Milchreis, mit einem Thai-Basilikum-Sud gemischt und haben da so eine kleine frische Vordessert-Variante, die irgendwo zwischen Milchreis und Sticky Rice steht, draus kreiert. Ich finde es aber halt auch im Vorspeisenbereich, gerade wenn du es halt mit Fisch, mit Fried Rice und so kombinierst, finde ich es einfach eine geile, fruchtige Komponente. Und ich finde, umso älter ich werde, umso mehr kriege ich den Faible gerade dafür. Ich habe es früher verabscheut, warmes Obst zu Fisch oder sowas. Aber im letzten Jahr habe ich ganz, ganz viele Kombinationen mit in die Richtung gemacht und ich finde es richtig geil. Also so Aprikose, Mango, Birne, Fisch, Krustentiere, das passt schon sehr, sehr gut.
Ja, also ihr habt die Challenge, ihr habt sie ja schon gesehen, ist ja schon raus. Ich hatte das Glück, ich konnte es probieren, war ja auch warm. Sag jetzt mal, passt schon sehr, sehr geil zusammen. Also ist sowas, was man, glaube ich, auch daheim immer kombinieren könnte, oder?
Absolut, absolut. Vor allem ist sie ja auch, also wir haben ein bisschen Fried Rice dazu gemacht und so einen ganz gleichen Lakshashimi, glaube ich, was einfach schnell geht. Und gerade so Leftover Rice vom Vortag, wenn man so gestetzelt ist oder so ein bisschen zu viel gekocht hat oder so wie jeder zweite Koch keine Nudeln und keinen Reis kochen kann. Was Mengen betrifft, nicht von der Qualität, nur was Mengen betrifft, wir schlagen immer ein bisschen übers Ziel hinaus, ist das immer eine gute Variante und wir machen es auch gerne mal als Personalessen halt einfach hier auch mal.
Also würdest du, weil du es jetzt gerade gesagt hast, würdest du es, also es gibt ja so dieses typische geschnetzelte Champignons, Pute, Sahne, also so klassisch, oftmals macht man es ja mit Preiselbeeren. Mhm. Würde eine Mango auch passen?
Die würde ich, glaube ich, auf jeden Fall nicht ausschließen. Funktionieren wird. Also ein bisschen Säure mehr müsste wahrscheinlich mit rein in dem Moment, aber in Summe.
Also heißt im Vorfeld zu einem Ragout verarbeiten? Oder Wie würdest du es angehen? Erzähl mal richtig bei der Challenge hier,
das zu kombinieren. Wenn du, also du brauchst ja eine vollreife Mango in dem Moment, damit du den Geschmack bekommst. Ich glaube, ich würde es ähnlich wie beim Curry einfach nachher mit reingeben da dabei. Oder was natürlich einfach auch gut funktioniert, ist, wenn du sie nur die Hälfte der Mango mit ein bisschen angestoßenem bunten Pfeffer und mit ein bisschen Sojasauce, Fischsoße lackiert im Ofen einmal anschiebst und dann mit zum Beispiel mit dem Fisch mischt, dass du halt sagst, du schneidest Mangoscheiben und sagst und machst Lachsscheiben dementsprechend und setzt sie als Fächer auf, halt dann da noch auf dem Reis oder so da dabei. Dann hast du noch so ein bisschen mehr Spice mit drin in dem Ganzen. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ja, ich bin im Moment gerade tatsächlich so am Überlegen, auch tatsächlich für den Podcast für Instagram, ob man irgendwann mal, jetzt nach einer Zeit mal, ab und zu muss man was tauschen und wechseln. Du ein bisschen häufiger hier auf der Karte. ob ich mal in die Kategorie gehe, so normales, alltagsschnelles Essen, zu sagen, okay, jetzt macht man mal einen Twist. Was mir durch den Kopf ging, ist das letzte Mal tatsächlich, und ich habe es noch nicht, aber vielleicht, ich bin nächste Woche wieder weiter, vielleicht mache ich es da, zu sagen, okay, so ein Backkammerbär mal asiatisch.
Voll geil.
Ja, das ist eine Idee.
Finde ich gut.
Oder wir machen es so. Ab und zu bin ich spontan. Wir arbeiten jetzt hier die Idee an, zum Backkammerbär asiatisch, und ich gebe es ihm als Challenge für Instagram. Also tob die mal aus. Wie würdest du es angehen? Ihr habt aufs Nachkommen. Also es ist quasi Anleitung zum Kochen.
Ich würde den Backkammerbär, also glaube ich, die einfachste Variante in dem Moment, wenn du den ersten asiatischen Twist haben möchtest, so ein bisschen Panko in die Panade mit rein, dass du einfach auch noch in dem Moment ein bisschen mehr Crisp bekommst. Wir würden einen Mango Taiwanischen Chili Ketchup mit dazu ansetzen als Preiselbeersatz, dass man da eine Fruchtkomponente bekommt. Und jetzt kommt der fiese Part. Wir würden eine grüne Mango kaufen, die wirklich so ein Geschmacksbild ein bisschen mehr noch an eine grüne Papaya erinnert und halt dadurch auch so ein bisschen fester ist. Die in Jüchen geschnitten mit ein bisschen Frühlingslauch, Sesam und so einem kleinen bisschen scharfen Marinade als kleinen Salat oben aufgesetzt. Den können wir dann noch kombinieren mit ein bisschen Endive oder so, dass du so ein lustiges, schönes, kleines asiatisches Salatbouquet oben drauf noch bekommst.
So, du hast mir jetzt meinen Einkaufszettel gesagt. nächste Woche. Ja, ich habe das Glück, ich bin da tatsächlich 2 Tage vor Ort. Das heißt, er kann ein bisschen arbeiten. Ja. ich schick's dir dann zu. Und wir machen es so, vielleicht kriegen wir das hin. Ich überleg's mir. Ich bin ja hier immer auch schön mit dem Handy verbunden. Wenn das gekocht hat, vielleicht rufen wir auch einfach live in der Podcast-Anaufnahme an. Und ja, cool. Kann ich beschimpfen oder wie auch immer. Oder ich liebe
dafür. Ja, aber bitte nicht meine Adresse dann verraten, wo ich
bin. Ja, aber es ist immer spannend, tatsächlich auch in die Richtung zu gehen. Wie kann man denn so kleine Basics, die jeder mag, liebt, einfach vielleicht mal noch so einen neuen Twist verpassen? Gibt es was dir da noch einfallen würde, wo du sagst, es ist eigentlich so schnelle Küche, wo man einfach so ganz einfach nochmal was anders machen könnte?
Oh, schwierig. Das ist, wir Köche sind ja jetzt in unserem Privatleben, viele davon, ich zähle mich da auch dazu, jetzt nicht so zwingend die guten Köche, die noch irgendwie viel machen. Aber keep it simple. Ich glaube einfach halt wirklich immer, ich meine, lass uns von Anthony Bourdain sein Mortadella-Sandwich halt einfach nehmen. 5 Zutaten, die gut gemacht und das halt mit Qualität. Ich glaube, die Qualität, das würde ich, glaube ich, immer noch vorschieben, halt einfach dann da dabei. Du kannst so viel Punkt Sachen halt dementsprechend halt in den Ofen schieben. Es werden immer halt irgendwie Convenience bleiben halt dann in dem Moment. Und wenn du ein gutes Brot nimmst, was du toastest, ist es halt ein geiles Brot, was halt getoastet ist. Und das merkst du in dem Moment halt einfach auch. Und dann brauchst du halt nur noch deine Butter und dann kannst du glücklich sein, wenn es eine gute Butter ist. Und was braucht der Mensch mehr?
Ich drehe gerade im Kopf ein bisschen ab. Mir kam jetzt gerade so, bin ich denn danach? Danach bin ich in Thüringen. So Fischstäbchen afrikanisch oder irgendwie so. weiß ich nicht. Ich habe ja den Kontakt auch von Anthony Sapong. Ich stehe auch in seiner langen Liste mit drin. Vielleicht gibt er mir einen Input. Wir machen so. Ich werde gerade verrückt. Ihr seht schon, 2026 wird spaßig. gehen wir mal zu deiner Karte aktuell. Ja, nimm mal das Gericht, weil ihr hattet es auch schon gesehen tatsächlich. Rote Beete, Kaviar und Buttermilch. Warum, nochmal ein bisschen intensiver wie diesen Shorty, den wir vorher gehabt haben. Warum matcht es gut? Warum passt gut zusammen? Und wo ist der Twist dabei?
Also zum einen ist es für mich jetzt schon mal der erste Punkt, ist halt, der Kaviar ist ein wichtiges Element und kein Topping in dem Moment einfach, sondern wirklich ohne den funktioniert es nicht. der ist da wirklich essentiell für. Zum einen fürs Mundgefüge, weil er halt einfach das Ganze belebt. Du hast nicht halt nur das Püree von der Beete und die konfierte Beete, sondern er gibt wirklich Struktur in das Gericht halt dementsprechend mit ein und ist halt auch der Würzgeber und halt Umami, was halt dann einfach auch dem Ganzen Länge halt bringt. Die Beete auch auf eine ganz andere Ebene hebt halt er dabei, also nicht nur erdig, dumpf, leicht, süß. Und in dem Moment durch das Jodige, durch das Salzige bekommst du einfach die Länge in das Ganze, die du brauchst da dabei und das Mundgefühl halt auch einfach die Fülle gibt. Das Creme Fraiche und Buttermilch sind irgendwo der Fettträger, der beide miteinander so ein bisschen vereint und in ein harmonisches Bild halt mit reinbringt. Und dann halt diese ganz leichten, ja, nussigen Noten der Sonnenblumenkerne, die nochmal so ein bisschen halt irgendwo, damit der Kaviar nicht die große Dominanz gewinnt, der Beete nochmal so ein bisschen die Kraft gibt, halt auch strahlen zu können in dem Ganzen halt mit drin. Ich mag diese Dreierkombinationen sehr, sehr gerne. Und in dem Falle ist es für mich so ein bisschen nach unserem Einstieg, wo wir mit Yuzu und mit Wasabi arbeiten, so ein bisschen einmal dieser kurze erdende Effekt, der auch so ein bisschen spülen soll, wo du dich nochmal so ein bisschen von den Spitzen, die vorher da waren, erholen kannst und so ein bisschen was Souliges einfach bekommst, damit halt einfach nicht 7 Gänge halt immer pur im Anschlag gebürstet sind. Und so ist das für mich so ein schöner kleiner Ausweichgang, der dich einfach mal wieder so ein bisschen runterholt. Ähnlich weil schon fast für mich so ein bisschen in eine Suppe halt reingehen, auch wenn es nicht viel Flüssigkeit ist, aber sowas erdet einen ja dann in so einem Menü auch ganz gut.
Quasi der mediative Gang.
Genau. Einfach mal abschalten dürfen und halt auch nicht verkopft. Also du musst nicht nachdenken. Du kriegst alle Komponenten auf einem Löffel halt dementsprechend miteinander vereint und welcher Koch liebt keine Löffelgänge. Das ist halt das Nächste halt auch.
Ja, das ist tatsächlich auch was, was ich mich total oft frage. Und auf der anderen Seite ist es irgendwie schade. Vorneweg, sag jetzt mal, wie man es auch immer nennt, sag mal Amus oder Snacks oder whatever, sind immer so kleine Sachen und man kriegt ja wirklich alle Geschmackskomponenten parallel in den Mund. Und bei anderen Gerichten teilweise ist es ja gar nicht möglich, wo es eigentlich so schön wäre. Also ich finde das eigentlich sehr, sehr viel spannender, so einen Löffel zu haben oder auch in dem Gericht, ich konnte es ja probieren, wo du alles auf einmal hinkriegst, weil du auf einmal ja dann doch diese Fülle hast. Mhm. Warum? Das ist die Frage, die ich mir gestellt habe. Wie jetzt nicht generell so gehandhabt, dass es immer möglich ist, sondern dass es auch teilweise Gerichte, Gänge gibt. Vielleicht jetzt nicht bei dir, weiß ich nicht, finde ich noch raus. Aber in anderen Restaurants, wo ich mir denke, ja, es wäre schön, wenn man es irgendwie mehr miteinander kombinieren könnte.
Ja, also es ist was ich glaube ich schon versucht mir ein Stück weit zu verinnerlichen einfach da dabei, aber das traut man sich fast nicht zu sagen, aber ich glaube es gibt halt schon viele Jungs halt einfach auch, die noch so ein bisschen, ich sag's mal, in ihrer Findungsphase drin sind. In der Hinsicht kommt mir mein Alter ein Stück weit auch zugute. Und weil ich halt auch 10 Jahre allen Scheiß bezahlt habe, den ich selber ausprobiert habe halt einfach. Und du bist so, irgendwann musst du dir nichts mehr beweisen, sondern du willst kochen und du willst gut kochen dann da dabei. Und umso feingliedriger manche Dinge werden, umso besser musst du sie aber halt auch kochen, weil Menge lenkt nicht vom Thema ab dann in dem Moment. Wenn du es aber auf 4 Komponenten runterbrichst und es schaffst, die 4 Komponenten so miteinander zu verbinden, was Salz und Geschmack und auch Abgeschmecktheit betrifft, finde ich viel, viel besser. Und wenn ich selber essen gehe, wie oft ertappe ich mich da dabei, dass ich diese 10 Komponenten, gerade wenn ich versuche, sie alle auf einmal zu nehmen, eigentlich gar nicht mehr das ausdrücken können, was du willst. Und welcher Gast nimmt es noch wahr? Also welcher Gast ist auch so geschult, dass er wirklich halt sagen kann, jawohl, da waren jetzt 2 Blatt Haselnussspäne drauf. Und da in der Ecke, da würde ich vermuten, da war noch so eine Galgant-Ecke mit da dabei. Ja, nein. Also ich habe oft genug in meiner Küche gestanden und Dinge ganz extrem abgeschmeckt. Und ich habe sie zusammen auf den Teller geführt gehabt da dabei und dachte dir, kacke. Das gibt's doch gar nicht. Wieso ist das denn jetzt wieder einfach nur harmonisch halt dann in dem Moment? Und von dem her war für mich irgendwann das Credo, nein, 4, 5 Komponenten und die aber lieber so auf den Anschlag getrieben halt dann in dem Moment, dass du halt wirklich weißt, irgendwie es kracht und nicht alles verläuft zu einer einheitlichen Harmonie halt irgendwann.
Ja, mir fällt tatsächlich dabei der Spruch ein, den habe ich auch nie mehr vergessen. Mit der Aufnahme von Chris Knipschild, Grüße gehen raus, auch tatsächlich jemand, mit dem ich im Nachgang auch regelmäßig Kontakt noch habe, der damals gesagt hat, Löffel rein glücklich sein.
Ja.
Und ich glaube, das ist tatsächlich meines Erachtens eine der besten Vorgehensweisen.
Definitiv. Also jeder Mensch oder jeder, der essen mag, hat, glaube ich, schon mal gemerkt, wie glücklich einfach nur ein Löffel Kartoffelpüree mit 3 Croutons und ein bisschen brauner Soße dazu machen kann. Und wir wissen alle, was da dahinter steckt halt in dem Moment. Und in dem Moment sind es für mich auch die kleinen Dinge. Klar, stressige Gänge sind auch schön und du solltest halt auch jemanden halt fordern können. Halt, aber ich finde immer so in der Waage und Soul Food ist schon schön.
Beobachtest du auch die Gäste, wie sie reagieren?
Ja.
Nach dem ersten Löffel?
Ja. Also ich bin dem Glücklichen, ich habe ja ein Fenster in der Küche und ich kann auch rausgucken da dabei, aber ich bin schon auch, dass ich gerne eigentlich nach jedem Gang, der ausgehoben ist, ein Feedback haben möchte, wo es halt nicht nur einfach heißt, gut, lecker, super was, sondern gerne auch ab und zu mal den Wortlaut höre von den Leuten, um halt dann auch wirklich merken zu können, ist das jetzt sowas wie, ja, Basche, oder ist es wirklich halt anerkennendes, wow, das war super.
Ja, obwohl in Bayern ja Bast schon eher fast schon super ist.
Ja, da werde ich mich nicht dran gewöhnt.
Das ist auch was, kann ich nachvollziehen, wie auch so jeder, der nicht von hier kommt, ihr ordnet das so ein wie, ja, ist in Ordnung. Ja. Aber für Bayern, aus einem bayerischen Mund gesprochen, ist es ja eigentlich schon ein sehr hohes Lob.
Ja, ja. Aber das musste ich auch hier unten erst lernen. Also die ersten anderthalb Jahre war ich Tanzmeister, wird etwas demoralisiert aufgrund dessen.
Gibt es Sätze, die, also ich nehme mich da tatsächlich gar nicht aus, muss ich jetzt auch mal wieder beichten hier. Oftmals, wenn ich gefragt habe, ob es geschmeckt hat oder so, man hat ja irgendwo so seine Standards abprogrammiert mittlerweile. was würdet ihr denn tatsächlich lieber hören? Also ich lerne ja gerne dazu, dann passe ich das nächste Mal an.
Es reichen schon immer noch die einfachen Worte, wie es halt war sehr gut oder es hat uns gut gefallen da dabei, aber wir mögen ja auch genauso, wenn es halt jemand manchmal ein bisschen ausführlicher macht und uns halt erklärt, warum, wieso, weshalb er das gut fand, oder weil die Säure gut eingebunden war, weil ihm das gefallen hat oder es eine Kombination war, wo er niemals damit gerechnet hatte, dass das funktioniert. Und von dem her alle Möglichkeiten offen.
Aber ich habe gehört, was Köche nicht so gern wollen, wenn ihm erklärt wird, wie es besser geht.
Ja, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Auch da kommt es immer auf die Art drauf an. Aber es ist natürlich, wenn der ein oder andere Hobbykoch dann vor einem steht, der ein bisschen überengagiert und übereifrig ist. Ich gebe immer nur den kleinen Tipp mehr dazu. Ja, für eine Gruppe von 8 Personen wird das mit Sicherheit auch mal möglich sein, halt Dinge halt irgendwie cooler gekocht zu haben oder aufwendiger gekocht zu haben. Aber so der tägliche Restaurantbetrieb mit all seinen Tücken und Hindernissen über Tag ist dann vom Ablauf dann doch nochmal was anderes.
Werfen wir mal noch einen Blick auf einen weiteren Gang, den du drin hast. Gehen wir gleich zum nächsten. Hummer, Birne, Kaffee, Pak Choi. So, Hummer, Birne, lass ich mir noch eingehen. Wie passt der Kaffee dazu?
Unheimlich gut. War auch eine Überlegung halt, ob ich das nicht zum Beispiel als die Kombination halt nehme, was das Perfect Match betrifft. Aber dadurch, dass halt Hummer und es ist auch noch ein bisschen Schwarzwurzel mit drin, mit dazukommt, war es mir dann halt für diese zwei Komponenten dann in dem Moment, wärst du ausufernd gewesen. Der Kaffee ist wirklich das Bindeglied, was dafür sorgt, dass es nicht trivial einfach in süßlich verfällt. Also du hast ja Hummerfleisch, was eine gewisse Süße hat, dann hast du die Birne mit dazu, die eine gewisse Süße hat, obwohl die bei unserem Fall mit viel Nussbutter, mit Essig und so halt dann einmal als Creme aufgesetzt ist und einmal als Salat mit einer Kaffeevinaigrette in dem Moment. Und dieser Bitterton vom Kaffee ist genau dieser Punkt, der reinschlägt zwischen der Röstung der Bisque und dem Hummerfleisch und der plakativen Süße, was eine Birne in dem Moment mitbringen kann. Und er hebt beides wirklich einfach wie, ja, wie Sweet Chili Soße oder wie halt irgendwie so ein Umami-Flake halt dann da dabei oder wie wenn du gekörnte Brühe halt entsprechend hat. Du nimmst den Kaffee dezent wahr, aber der wird zu keinem Zeitpunkt übergriffig und bringt wirklich so diese Birne und den Hummer in eine herzhafte Variante, dass es halt nicht ein Backkammbär mit Preiselbeere wird, sondern wirklich so ein schönes, straffes Gericht trotz allem bleibt dann in dem Moment. Und ist so eine Kombination, finde ich super sexy. Finde ich richtig geil.
Was wird es denn? Vorher waren wir jetzt gerade meditativ vergangen. Wo geht's dein?
Ja, der ist schon ein bisschen mehr zum Nachdenken halt dabei. Aber auch wenn man es nicht glaubt, immer noch so in dieser klassischen Krustentier-Ebene mit drin. Ich hab immer so diesen Punkt, ich mag schon noch, dass der Gast hier vorne das versteht, was ich mache. Und nicht irgendwann nach 8 Gängen oder 10 Gängen sich denkt, so, das tut mir jetzt, gehe immer was essen. Sondern wirklich halt da einfach halt auch sagt, das ist cool, das verstehe ich, das kann ich noch nachvollziehen im Kopf. So ist auch der Gang aufgebaut dann in dem Moment. Aber der fordert schon. Also du kannst ihn, glaube ich, auch in 3 Bissen runterschlingen und dann denkst dir so, wo war da jetzt der Kaffee? Ich hab nicht gemerkt. Aber wenn du wirklich einfach mal diese Grundkombination aus allen Komponenten nimmst in dem Moment und dann merkst du, oh geil, guck mal, das ist dann mit den Bittertönen dann nochmal hinten raus und so, ist es schon ein Gang, der ein bisschen mehr fordernd ist dann in dem
Moment. Also das heißt, man sollte sich Zeit lassen beim Essen?
Ja, auch wenn es schwerfällt.
ja, dann machen wir zum Schluss mit Blick auf die Uhr ein bisschen. Kommen wir zum Dessert. Und da finde ich jetzt schon wieder spannend, weil vom Lesen her, nee, ich hätte eigentlich davor noch eine andere Frage gehabt. Braucht es immer so einen Fettträger tatsächlich in dem Gericht?
Ah, für mich schon. Also wir haben jetzt zum Beispiel, wir planen gerade eine neue Vorspeise, weil wir jetzt, wir haben gerade unheimlich schöne Wolfsbarsche, Wildfang geangelt von kleinen Booten und da ist wirklich so der Part, dass wir ihn gerne roh lassen würden am Anfang und dann halt mit Blutorange und so dazu arbeiten möchten. Und es ist in meinem Kopf, so leid es mir tut, immer der Punkt, irgendwie so einen gewissen Fettträger, dass du alles noch zusammenziehen kannst, ist für mich alten Mann irgendwie unabdingbar. Das macht es für mich einfach runder halt irgendwo an vielen Paaren. Ist nicht ganz so spitz. Und selbst wenn es nur in dem Falle halt irgendwie Creme Fraiche oder sowas ist, aber so ein bisschen Fett ist schon ganz gut.
ja, dann kommen wir zur Nachspeise. Ich finde spannend, es sind drei Zutaten, die man in der Regel auf jeden Fall auch selber herbekommt, ohne Probleme. Wahrscheinlich haben die meisten sogar alle drei daheim. Zitrone, Vanille, Mohn. Wie geht's oder was machst du daraus auf Verdanning damit?
Wir haben mit Cottage Cream eine Cottage Cream Mohn Basis
gebaut. Jetzt für mich allein, was ist Cottage Cream?
Da wären wir jetzt schon wieder bei diesem Fettthema. Eine 92%ig fettige Sahne aus England. Also dadurch halt wirklich halt, die steht halt schon dementsprechend da dabei. Da gehen wir mit ein bisschen Mohnpaste, gehen wir da mit rein mit einer selbstgemachten und schlafen uns die Basis von unserem Teller. Decken das ab mit gezupften Zitronenkuchen, eingelegten Zitronenzesten, einen Zitronensud, um dem Ganzen so eine schöne Säureplattform zu geben. Haben aus Mohn einen Tahin, also ähnlich wie die Sesampasten, die du halt kennst, nur auf süßer Basis mit Puderzucker, mit viel Vanille und ein bisschen Kardamom gearbeitet, was dann wieder sich zwischen dem Mohn, also den Zitronenkuchen befindet, eine dicke Nocke, relativ schwarz verangesetztes Vanilleeis und oben auf nochmal crunchy Mohnchips.
Zwei Nachfragen dazu. ja, ich will ja euch für daheim auch immer noch was rauslocken, was ihr da machen könnt. Zum einen, was mich... Der Frage gehe ich ja immer noch und ich habe sie auch schon mal gestellt, aber jetzt stelle ich sie nochmal. Wie kriegt man mega viel geile Vanillegeschmack in Vanillecreme, wie auch immer?
Nicht weiter erzählen, aber ich gebe einen gut gemeinten Ratschlag da dabei. Was wirklich gut ist und wesentlich günstiger als diese Vanilleschoten, die man sonst bekommt, ein gutes Vanillepulver ohne Zucker. Da ist auch ein bisschen Schalenanteil mit drin. Aber einfach sehr, sehr flavorful. Und gerade für den Zuhauseverbrauch, wenn man nicht weiß, wie oft man es braucht, kann man trocken lagern, kann man dann benutzen, wenn man möchte. Ist mit einem Löffelchen dosierbar, man muss nicht auskratzen, die Hälfte bleibt nicht am Brett liegen. Und gerade wenn man so mit so ein Vanilleeis oder sowas machen möchte, eine sehr gute Alternative. Und was man nie vergessen darf, schmeckt Vanille immer auch noch in meinen Augen viel, viel geiler. Ein bisschen Meersalz und einen kleinen Schuss Rum. Außer man möchte es mit Kindern teilen, dann den Rum vielleicht rauslassen.
Und weil du es gerade angesprochen hast, Tahin kann jeder. Du hast gesagt, ihr macht es in einer ähnlichen süßen Variante mit Mohn.
Genau.
Was hat es damit auf sich? Wie funktioniert es?
Wird wirklich über einen längeren Zeitraum von 10, 15 Minuten gemixt, sodass die Öle aus dem Mohn mit austreten, da dabei mit dem Zucker sich verbindet. Und dann schaffst du wirklich halt dann dementsprechend mit einer Paste halt da dabei. Und die ist halt in dieser nüssig-öligen Welt zu Hause.
Letzte Frage, bevor dann das letzte Wort dir gehört, wie immer. Jetzt ist es ja so, ich recherchiere ja im Vorfeld ja schon immer viel über meine Gäste und ja, oder übers Restaurant, was ich so finde. Jetzt ist es ja bei dir so, weil du hast gesagt, du sprichst nicht gern über dich selber, man findet ja fast nichts. Dementsprechend versuche ich dir jetzt noch was rauszulocken. Was ist interessant über dich zu wissen?
Du hast sowas schon mal angedeutet gehabt und ich habe schon mal gesagt, wahrscheinlich wird das der Moment, wo ich am wenigsten zu sagen habe da dabei. Was ist interessant über mich zu wissen? Ich glaube, ein sehr lebensfroher, geselliger Mensch, wenn man mich im Privaten trifft. Ich bin immer für einen geselligen Mittag mit einer schönen Flasche Wein und gutem Essen zu haben da dabei. Und wenn man mich nicht in der Kneipe oder in einem guten Restaurant findet, dann kann man auch ganz gut mit mir ein Fußballspiel oder so aushalten. Fankultur.
ja dann, vor der Verabschiedung, das letzte Wort gehört immer meinem Gast. Gibt es noch etwas tatsächlich, was du den Hörern mitgeben möchtest, was dir wichtig ist, über was wir vielleicht heute auch noch nicht gesprochen haben, genau, was dir auf dem Herzen liegt?
Ich gehe davon aus, dass deine Zuhörer alle sehr tolle und coole Gäste sind und gastronomenfreundlich. Aber wenn es was gibt, was in letzter Zeit wieder ein bisschen zugenommen hat und was ich sehr, sehr schade finde, ist kurzfristige Absagen aufgrund dessen, weil man der Meinung ist, man möchte irgendwie viele Tische gleichzeitig in verschiedenen Läden oder so buchen und sich dann entscheiden, immer an die Allgemeinheit denken, jeder von euch, ich möchte essen gehen. Und sonst cooles Zusammen zwischen Gästen und Restaurant-Team, finde ich, sollte das sein, wo wir uns hinarbeiten und unterstützt eure heimischen Gastronomen. Macht Spaß und viele coole Köche. Deutsche Köche sind mit die Besten auf der Welt in der großen Bandbreite dessen, was es gibt. Das vergisst man in diesem Land auch immer sehr, sehr häufig. Vielleicht ist das doch ein guter Satz zum Schluss.
Immer ein bisschen Understatement, oder?
Ja, leider schon. Aber wir haben die besten ausgebildeten Köche und wenn man sich die Bandbreite anguckt von deutschen Köchen, ist das schon eigentlich sehr, sehr krass und sehr, sehr gut. Und wenn man dann den Vergleich zieht zwischen Spanien und Deutschland und dann einfach schaut, dass ein Adrien Ferrand schon vor 25, 30 Jahren an der Straße zu seinem Restaurant eine 20 Meter Aufsteller von sich stehen hat, wo man hingewiesen hat auf den besten Koch des Landes und in Deutschland reißt nicht mal, um am Ortsschild irgendwas mit aufzuhängen, ist manchmal ein bisschen schade.
Dann nehmt das mal mit. Erstmal, ihr Köche da draußen, alle, feiert euch mal ein bisschen selber. klopft mir auf die Schulter. Von mir aus stellt ihr auch eine 30 Meter Statue von euch auf. Und alle Gäste, Tisch absagen, reservieren ist nicht die feine englische Art.
Sorry dafür.
Alles gut, aber muss ja mal sein. Und wenn ihr vor Ort seid, tatsächlich ist mir mittlerweile, war mir schon immer wichtig, aber auch dann nochmal den Aufruf, vergisst das Servicepersonal nicht, lasst Trinkgeld liegen. Und nicht nur zu wenig.
Die freuen sich auf jeden Fall sehr.
Genau, und auch mal so ein Tipp, den ich mir mitgekriegt habe, jeder freut sich, wenn jemand ein Bier mitnimmt.
Kommt auf jeden Fall bei uns auch gut an.
Also, jetzt habt ihr ganz viel, was ihr tun müsst beim nächsten Restaurantbesuch. Henrik, ich sag vielen lieben Dank fürs Gespräch.
Gleichfalls.
Danke, dass ich da heute nehmen durfte. Und ihr Lieben da draußen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über eure 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Das Rezept vom Henrik findet ihr dann auf der Website oder auf der Flying-Schlemmer Instagram-Seite. Wie immer die Frage vorneweg, weißt du schon, was es gibt oder wird es eine Überraschung?
Surprise.
Genau, dürft ihr auch gerne eure Kommentare, was euch durch den Kopf geht, auch jederzeit durchschreiben. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder aus einer Region, die zum Bundesland Bayern gehört. man sich aber darüber streitet, ob es wirklich zu Bayern gehört. Also vom Bundesland bleiben wir bei der Bayern-Tour. Vierte Folge, vierte Station in Bayern. Danach geht es aber raus aus Bayern, tatsächlich versprochen. Und wir hören uns in 2 Wochen dann wieder und wir verabschieden uns.
Ich sag vielen Dank fürs Zuhören. Wünsche allgemein in die Runde einen schönen Tag oder schönen Abend.
Und ich sag, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin. Ciao, Servus und macht's gut.